alles besungen, was ich predigen wollte. Mit der Anbetung Gottes, mit dem Lobpreis Gottes oder was ist die wahre Anbetung des Herrn? So, was für einen Jesus beten wir an? Den Auferstandenen, den Lebendigen, den Verherrlichten, der zur Majestät Gottes auf der rechten Seite steht, also der also beim Vater ist und uns vertritt als der hohe Priester, der lebendige Christus. Es gibt natürlich auch falsche Jesus. Jesus sagte ja, wenn ich weggehe, es werden viele falsche Christusse kommen. So, und heute möchte ich es ein bisschen auseinanderklauben und auch einige heilige Kühe schlachten nebenbei. Einfach, ich möchte den richtigen Jesus, unseren Herrn Jesus Christus, der zum Vater gegangen ist, der uns vertritt und unser Mittler ist, und auch natürlich die falschen Christusse, die kommen und sagen, schau mich an. Niemand kann das sagen, schau mich an. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Es gibt nur einen, der Weg, Wahrheit und Leben ist. So nebenbei, ich lade euch ganz herzlich ein für morgen. Morgen wird das Thema sein, ich bin nicht perfekt, aber wertvoll. Ich bin nicht perfekt, aber wertvoll. Geschwister, das ist mir so groß und das möchte ich einfach weiter sagen. So viele Menschen leiden unter Depression, leiden unter Minderwertigkeitskomplexe, die denken, ich bin nicht vollkommen. Du wirst nie vollkommen sein, es sei denn, du bist gestorben. Nur die Toten sind vollkommen, die ruhen, die loben Gott auch nicht mehr, so die sind dann vollendet. Aber wir sind wertvoll in den Augen Gottes und jede Lebensphase ist kostbar. Kindheit ist kostbar, so süßes Baby, dann der Erwachsene, der Teenager, ach so mein Junge, meine Tochter und so weiter. Man ist stolz auf die nächste Phase, dann der Erwachsene und auch der Alter. Auch das Alter hat viele Schönheiten, so aber ist nicht perfekt. Keine Lebensphase ist perfekt und darüber werde ich sprechen. Am Sonntag, so Gott Gnade schenkt und wir leben, werde ich über die Träume sprechen, wenn die Träume ja nicht platzen, sondern wenn der liebe Gott plötzlich bei dir anklopft und sagt, du, ich möchte deinen Isaac haben. Ich möchte deinen Isaac haben. Und ich habe da ein paar Sachen, was mich bewegt, hier, was Gott von uns manchmal verlangt. Weißt du, viele haben Gott ein Gelübde abgelegt. Bezahl dein Gelübde. Und Gott holt sich das Gelübde, wenn wir nicht aufpassen. Aber das nur nebenbei. Du musst am Sonntag kommen und das anhören. Dann geht's wieder weiter. Nächsten Mittwoch geht es weiter. Auf unsere Reaktionen kommt es an, wenn Gott redet, ob wir sofort reagieren oder ob wir schwerfällig, schwerhörig sind. Also, dass wir manchmal sehr, ja, unbeweglich sind, unflexibel sind. Wenn Gott redet, dann höre, dann renne, dann laufe. Und natürlich, du musst auch lernen, wenn Gott nicht geredet hat, dich nicht treiben lassen. Das alles gehört dazu. So, heute, was für einen Jesus beten wir an? Jesus, der irgendwie so dargestellt wird auf den Bildern, fotografierten Jesus oder Turiner Leichentuch, oder das Leinentuch und so weiter, dass wir sagen, so wäre Jesus etwa gewesen oder mir ist Jesus erschienen. Welchen Jesus betest du an? Den lebendigen Jesus, der im Himmel ist, was kein Auge gesehen hat, den verklärten Jesus, verherrlichten Jesus, der in einem Licht ist, wo niemand beikommt. Christen sollen Realisten sein, realistisch denken und sich nichts vormachen. Und ich denke, das ist so wichtig, dass wir einfach uns Gedanken machen über die biblischen Wahrheiten. Wer, was ist Jesus? Wir kennen Jesus nicht mehr nach dem Fleisch, sagt uns der Apostel Paulus. Wahrscheinlich hat er Jesus gesehen, denn er war ein Zeitgenosse Jesu. Aber wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Also es ist ein anderer Jesus als der jüdische Jesus, der Hebräer, der beschnitten war und so weiter. Und dann der Jesus, der auferstanden ist und jetzt entrückt wurde und zum Vater genommen wurde. Was für einen Jesus beten wir an? Viele gehen gerne zurück nach Israel. Es ist nichts Verderbliches, wenn du nach Israel gehst. Da geht die Welt nicht unter. Aber Jesus ist nicht mehr dort. Dann sagt man, hier könnte Jesus gewesen sein. Hier könnte das passiert sein und dergleichen. Man weiß vieles nicht, wie, wo, was war. Wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern wir kennen Christus jetzt nach dem Geist. Es gibt einige christliche Untugenden, die ich mit Gnade Gottes aufräumen möchte hier. Denn Einbildung ist auch eine Bildung. Einbildung. Ich bilde mir was ein. Ich bilde mir was ein. Jesus, ich stelle mir meinen Jesus, meinen Herrgott so vor. Man glaubt auf Dinge, die es nicht gibt und dann man die Dinge, die es gibt, die sollte man glauben. Und die glaubt man wieder nicht. Also der Mensch ist wirklich paradox und widersprüchlich. Der falsche Glaube, oft Menschen glauben an einen Wunder-Jesus, der nur oben wie ein Automat, da steckst du Geld rein und unten holst dann die Zigaretten raus oder Kaugummi oder was sonst noch. Jesus ist kein Automat. Das ist der falsche Jesus. Wenn wir an diesen Jesus glauben, wir werden enttäuscht sein. Da steckst rein und steckst rein und steckst rein und kommt nichts raus. Und das erlebe ich ständig bei Christen, vor allem charismatischen, pfingstlichen Christen, die ich bete, ich faste, ich mache alles und da kommt nichts raus. Die täuschen sich, weil das ist der falsche Jesus. Dieser Automaten-Jesus. Damit schaden sich die Leute auf sich selbst mit diesem falschen Glauben, dieser falschen Forschung. Immer verdrängen, immer alles auf Jesus schieben, immer alles Jesus überlassen. Dieser Jesus ist sehr konkret, sehr praktisch. Er war Zimmermann. Er weiß, was Handwerk ist und was Arbeit ist. Und er hat nicht alles gemacht oder macht alles, sondern er sagt, mach du auch was. Weißt du, man kann mit Jesus lange Jahre zusammen sein. Die Emmaus-Brüder, die waren 3 Jahre mit Jesus und sie haben nicht begriffen. Da heißt es in Lukas 24, 21, wir dachten, er würde Israel wiederherstellen oder er würde Israel erlösen. Und wir hofften, wir dachten. Und oft ist es so, wir haben in unserer Fantasie, in unseren Gedanken eine Vorstellung von Jesus. Und die müssen wir rauswerfen, diese falsche Vorstellung. Und deshalb möchte ich dir helfen mit der Gnade Gottes. Ich will niemanden kritisieren, aber ich möchte helfen, einfach Jesus persönlich kennenzulernen als den wahren Gott, den unsichtbaren Gott. Jesus ist unsichtbar inzwischen für uns alle. So, er ist unsichtbar. Und wir müssen aufhören mit unserem Wunschdenken über Jesus. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, sagt die Martha. Herr, wärst du hier gewesen? Auch eine falsche Vorstellung. Noch zu Lebzeiten Jesu. Jesus muss sie korrigieren. Wir träumen gerne und wir stellen uns so vor und so vor und so vor und wir denken, er muss. Wir lieben ja ihn. Wir sind seine Kinder und er muss uns alle unsere Wünsche erfüllen. Er muss eigentlich uns die Wünsche von den Augen ablesen und er muss unser Diener sein, unser Knecht. Das ist er auch leider nicht. Vorstellungen. Was ist Jesus wirklich? Oder was ist Gott? Zuerst mal, ich nehme aus dem Alten Testament, Psalm 25, Vers 15. Meine Augen sehen stets den Herrn. Meine Augen sehen stets den Herrn. Und weißt du, als Moses Gott einmal sehen wollte, Gott sagt, du kannst mich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Würdest du das tun, würdest du auf der Stelle sterben. Denn ich wohne in einem Licht, wo niemand beikommt. Also du siehst mich nur im Vorbeigehen und zwar von hinten. Wir erfahren Gott erst hinterher. Nur nebenbei, ich will nur ein paar Dinge zuerst mal dahin führen und einfach mit der Hilfe und der Gnade Gottes zeigen. Meine Augen sehen stets den Herrn. Das hat der Herr gewirkt. Das hat der Herr gewirkt. Und da war der Herr auch da und ich wusste es gar nicht und habe noch nicht einmal gemerkt. Auch hier hat er seine Hand im Spiel gehabt. Und damit hat er auch wieder was bewirkt. Oder Psalm 34, Vers 6. Wer auf ihn sieht, der wird erquickt. Wer auf ihn sieht. Und das heißt jetzt deshalb, lass uns wegsehen und aufsehen auf Jesus. Wer ihn sieht, den richtigen Jesus, den wahren Jesus. Nicht den, wie es uns so vorstellen, als einen Phantom oder Vater Morgana. Wir hofften, wir dachten, er würde Israel erlösen und wir haben einen falschen Messias erwartet. Und sie haben auch einen falschen Messias, dann als falschen Messias Jesus gekreuzigt. Die Bibel sagt immer, schaue das Ende an, die Endergebnisse. Was bringt mir meine Anbetung, meine Gottesanbetung, mein Gottesdienst? Was habe ich davon? Was kommt mir unterm Strich raus? Viele erleben im Glauben Schiffbruch, weil sie so unrealistisch sind in Sachen Jesus. Wir dachten, er würde Israel erlösen und dann gehen sie wieder fischen. So sie glauben und das ist nämlich, damit beginnt eigentlich der Dienst Jesu. Sie glauben, dass er aus Steine Brot macht, dass er dieser Brotkönig wird. Wenn du Sohn Gottes bist, wenn du der Allmächtige bist, mach aus diesen Steinen Brot. Also diese Allmachtsgedanken, Allmachtsgefühle. Viele denken, wenn sie Christen sind, dann muss alles nur wie gebuttert, wie geschmiert, wie geölt gehen. Das ist nicht der Fall. Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Das ist dieser Jesus, den wir dienen. Und Jesus wird uns zum Ärgernis. Also ich dachte, er würde Israel erlösen. Wir müssen aufgeben, die ganzen Allmachtsfantasien. Ich kann alles. Weißt du, wir singen manchmal und wir sind Pfingstler und Charismater. Ich kann alles. Ich kann Tote aufwecken. Ich kann, Kranke heilen. Du kannst gar nichts, wenn es drauf ankommt. Und wenn du das tust, dann bist du ein Zauberer, ein Magier, ein Hokuspokus-Mensch. Weißt du, die können alles. Aber ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Anbetung Jesu. Anerkennung Jesu. So, ich kann alles. Paulus sagt, durch den, der mich mächtig macht. Eine ganz andere Situation ein ganz anderer Fall. Manche beten unwissend zum falschen Jesus und die kriegen den Teufel statt Jesus. Und ich denke nur an die Söhne von Skephas. Wenn die Basis nicht stimmt, wenn du Jesus nicht richtig von Herzen kennst, dann wird nicht Jesus zu dir kommen, dann wird der Satan selber zu dir kommen, der sich dann als Engel des Lichts, als Jesus verstellt. Es gibt ja nicht nur so Napoleon-Syndrom, es gibt auch manchmal Jesus-Syndrome, wo Menschen haben dann, ich bin Jesus, von wegen, du bist nicht Jesus. Wir wollen ihm nachfolgen, wir wollen ihm gleich sein, wir werden verwandelt von Tag zu Tag in das Bild Jesu. In Jesaja Kapitel 6, Vers 1, da heißt es von diesem Propheten, seine Berufung ist es eigentlich, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl und dann nahm er Kohlen vom Altar und berührte meine Lippen, denn dieser Prophet sagte, ich bin unreiner Lippen, ich kann gar nicht sprechen. Und dann im Vers 6, ich habe mit meinen Augen den König gesehen. Du, das ist was Gewaltiges, den König zu sehen, Jesus als den König, als den Herrn. Welchen Jesus beten wir an? Den Diener Jesus, den Knecht Jesus, den Heiler Jesus, den Befreier Jesus. Alles schön und gut, das ist er alles. Nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, der Bruder Matthäus hat gesagt, das ist er nicht. Aber das ist nicht unbedingt für dich. Und gerade jetzt in dieser Situation, Jesus kam in diese Welt, um Sünder selig zu machen und die Werke des Teufels zu zerstören. Das war seine Absicht und nicht, um uns zu dienen. Ich denke, wir korrigieren ein bisschen unsere Ansichten über Jesus. Was ist Jesus? Wenn wir Gott sehen, und ich sage euch, liebe Leute, wünscht euch nicht, Gott zu sehen. So schön wie das ist. Wenn du Gott sehen würdest, du würdest schmelzen wie Eis und du würdest vergehen in nichts. Du wirst tot umfallen. Schau doch die Leute an, die Jesus gesehen haben. Ob das ein Daniel war oder Johannes auf der Insel Patmos, er fiel wie tot zu Boden. Du stehst nicht mehr und preist nicht mehr den Herrn. Du liegst auf dein Angesicht und kriegst nicht einmal Luft vielleicht, womöglich. Viele maßen sich was an, was gar nicht so funktioniert. Und andere missbrauchen den Namen Jesus. So als Zauberformel, als Magie. Dem Vater unser heißt es einmal, dein Name werde geheiligt. Weißt du, was das bedeutet? Wir müssen den Namen Jesus heiligen. Nicht bei jeder Gelegenheit den Herrn missbrauchen. Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen das und das und das getan? Und er wird sagen, ich kenne euch nicht. Was seid ihr denn? Was wollt ihr denn? Du sollst den Namen des Herrn heiligen. Und einer der Namen des Herrn ist Jesus. Und den Namen des Herrn zu missbrauchen ist bei jeder Gelegenheit, Jesus hilf mir, Jesus steh mir bei, Jesus macht das, Jesus macht das, Jesus macht das. Ohne dass er einen Auftrag vom Vater hat. Jesus hat selber nichts getan, ohne vom Vater einen Auftrag zu haben. Nur nebenbei einige Gedanken zur Kurskorrektur. Jesus hat sich selbst erniedrigt, nahm Knechtsgestalt an. Und dann hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Und dieser Name muss uns offenbart werden vom Heiligen Geist. Und er wird mich verklären. So viele Leute verlassen sich auf Jesus und da ist kein Dampf, kein Pep und gar nichts dahinter, weil Gott nicht mitmacht. Gott selbst muss uns diesen Namen offenbaren, diesen Namen Jesus. Und Gott gab ihm einen Namen, der über alle Namen ist. Du musst den Impuls von Gott haben, vom Heiligen Geist. Und dann weißt du, in dem Namen Jesus haben wir den Sieg. So wie Jesus. Er sagt in Johannes 17, Vers 6, und er sagt, ich habe den Vater offenbart. Ich habe deinen Namen geoffenbart den Menschen, die du mir aus dieser Welt gegeben hast. Ich habe den Menschen deinen Namen offenbart. Und so wie Jesus den Vater offenbart ist, so muss der Vater Jesus dir offenbaren. Und dann funktioniert unser Gebet, dann funktioniert unser Glaube, dann funktioniert unser Gottesdienst. Und dann erleben wir Gebetserhörungen am laufenden Band. Aber wenn wir nur den Namen des Herrn missbrauchen, haben wir nicht in deinem Namen gebetet, haben wir nicht in deinem Namen proklamiert. Jesus lebte ganz in der Abhängigkeit vom Vater. Er hat das Wesen des Vaters uns offenbart. Das hat er hier gemacht. Und der Vater muss uns jetzt das Wesen Jesu offenbaren. Das Wesen Jesu. Und dann kennen wir den wahren Jesu. Zum Himmel schaue ich empor, haben wir gesungen. Und da müssen wir einfach gucken, bis wir die Offenbarung vom Vater bekommen. Bis er sagt, das ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Die Offenbarung des Namens des Vaters geschah durch den Sohn. Der Sohn brachte das Wesen des Vaters, das ist der Vater. Und jetzt müssen wir das Wesen des Vaters durch Jesus entdecken und kennenlernen. Jesus war der Darsteller des lebendigen Gottes, des Schöpfer Gottes. Und jetzt der Heilige Geist wird mich verklären. Der Heilige Geist ist der, der Jesus zeigt, den sollst du anbeten, den sollst du preisen. Wir haben im Alten Testament, die Engel haben keine Anbetung angenommen, außer der Engel des Herrn. Und das war Jesus, noch im Alten Testament. Im Neuen Testament gibt es den Engel des Herrn nicht mehr. Aber im Alten Testament war der Engel des Herrn, der hat noch Anbetung angenommen, aber sonst kein Engel. Bet mich nicht an, sagt einmal der Engel in der Offenbarung. Ich bin auch nur einer der Diener, der Mitbrüder. So, die Jünger fragten Jesus, wie sollen wir beten? Zu wem sollen wir beten? Wann sollen wir beten? Wo sollen wir beten? Und das ist so wichtig. Weißt du, der Mensch weiß, er muss beten, aber wie soll er beten? Zu wem? Und ganz wichtig ist die Adresse. Ich kriege manchmal Briefe ohne Absender, verstehst du und weißt du. Und manchmal bekomme ich Briefe hier an Pastor am Leopoldplatz. Die kommen an, aber auf Umwege dann. Die kommen an, auf Umwege. So, echtes Beten ist ungeheuer schwer und doch verblüffend einfach. Ungeheuer schwer. Jedes Kind kann beten, weil es unkompliziert ist, noch unverdorben ist. Das Kind ist nicht vorprogrammiert und vorbelastet. Das Kind sagt, Daddy, Papa. Und das Kind kann beten, kindlich beten. Und deshalb sagt Jesus, wir sollen also beten, unser Vater, mein Vater, der du bist im Himmel. Wir beten also nicht zu einem irdischen Gott, zu einem irdischen Vater, zu einem irdischen Erlöser, sondern wir beten zu einem himmlischen Vater, der du bist im Himmel. Hier auf dieser Erde wirst du Jesus nicht finden. Du kannst den Bruder, die Schwester suchen, kannst Jesus hier und dort den Namen anrufen und er sagt, wo zwei oder drei mich anrufen in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen gegenwärtig, aber da ist der Himmel gegenwärtig, aber nicht Jesus. Nur nebenbei. Und wer den Namen des Herrn anruft, welchen Namen? Jehova, El Shaddai, Elohim, Adonai, welchen Namen? Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet. Wo, wann und was, spielt da gar keine Rolle. Beten. Beten besteht eigentlich aus, ja, zuerst mal, ich bin nichts, ich kann gar nichts, ich bin Sünder, erbarm dich meiner, das ist einer der Gebete, was die Bibel uns lehrt und was immer erhört werden zu jeder Zeit und jeder Augenblick. Herr, hab Erbarmen mit mir, geh nicht vorbei, o Heiland. Diese Gebete werden gehört. Zuerst mal ist Gebet, Buße und Anbetung, Beugung, Bekenntnis, Lob Gottes. Aber dann spricht Jesus auch vom heidnischen Beten. Und er meint die Juden, nicht nur die Heiden, sondern ganz besonders die Juden, denn er spricht ja zu den Juden und nicht zu den Heiden. Er sagt, denkt nicht, wenn ihr viele Worte macht und plappert und immer euch wiederholt und wiederholt und wiederholt, dass ihr gehört werden. Gott pfeift auf das Geplappere. Gott pfeift. Er sagt, plappern, ja, das ist heidnisch. Wenn wir beten, wir sollten anständig beten zu, und wissen, zu wem wir beten. Und wir haben dazu im ersten Mal den Saul von Tarsus, das war ein Jude und ein Weltmeister beim Beten. Juden sind ja Weltmeister beim Beten. Die beten da ihre 18er Gebete, da beten sie morgens, mittags und abends Gebete und zu jedem Anlass beten sie. Und da heißt es zum ersten Mal, siehe, er betet. Warum? Weil er mit dem Herzen betet, zu Jesus betet, an eine Adresse betet. Herr, wer bist du? Den ich verfolge, siehe, er betet. Und siehe, er hat sogar eine Vision gehabt. Er hat gesehen, wie ein Mann zu ihm reinkommt und ihm die Hände auflegt. Siehe, er betet. Wir sollen nicht plappern und uns unmöglich benehmen oder nachgeplapperte Gebete. Weißt du, Jesus, den Pastor Matthäus predigt. Vergiss diesen Jesus. Dieser Jesus funktioniert nicht. Ich lese Apostelgeschichte 19, Vers 13. Es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen. Also, die dachten, wir sind was. Wir können beschwören, wir haben Vollmacht, wir haben Autorität. Die zogen als Beschwörer umher und sie haben Dämonen ausgetrieben und dann den Namen des Herrn proklamiert, den Namen des Herrn erwähnt, über die bösen Geister und so weiter. Und es sah aus, als wenn sie Vollmacht und Autorität hätten. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Aber einmal haben sie den Dummen erwischt. Und fahr aus im Namen Jesus, den Paulus predigt. Und weißt du, dieser böse Geist wurde aktiv. Wenn wir den falschen Jesus predigen. Und der falsche Jesus ist, wenn der nicht im Herzen drin ist, wenn der nur im Kopf ist, im Bauch oder in die Füße oder sonst wo, in unserer Intelligenz. Wenn Jesus nicht mit uns ist, wenn wir Jesus nicht persönlich kennen, dann werden Dämonen wach und Dämonen aktiv. Und Dämonen fangen uns anzugreifen. Und wir wundern uns manchmal, warum wir so attackiert werden vom Teufel, vor allem Charismatiker. Pfingstler, die beten damit alle möglichen Leute, Gott muss uns zeigen, für wen, mit wem, wofür wir beten sollen. Die Bitten habt ihr von ihm, heißt es. Und wenn wir anfangen zu beten, im Namen Jesu, fahr aus. Du, da kommt was raus und das kommt auf dich zu und kriegst einen Anhang. Und dann wirst du diese Dinge nicht mehr los. Da muss man für dich wieder beten. Und es sei denn, da kommt jemand, kommt wieder ein Mann, der von Gott gesandt ist. Ich warne euch, falsche Anbetung bringt falsche Resultate. Falsche Resultate. Wenn einer Jesus nicht richtig kennt, nicht persönlich kennt, der sollte den Mund halten. Der sollte den Mund halten. Ich habe mal einen Fall erlebt, ein Co-Pastor von mir in Heilbronn. Ich war nicht im Gottesdienst, war Jugendgottesdienst. Ich habe gedacht, ich gehe nicht runter, bleib oben, mach schön Nachabend. Bin oben und unten ist plötzlich ein Geschrei. Und ich denke, was ist denn da los? Unten ist ein Geschrei. Und dann kommt jemand und klingelt an der Tür. Bruder Matthäus, komm ganz schnell runter, unten ist der Teufel los. Und weißt du, was dann passierte? Da hat er probiert, da war eine besessene Frau oder Mädchen drin und für die hat er gebetet. Aber plötzlich dieses Mädchen schlägt auf ihn zurück und fängt ihn zu schlagen und geht auf ihn los. Und ich bin runtergegangen, habe das Mädchen angeguckt und gesagt, im Namen Jesu, sei ruhig, sei still und fahr aus. Und die war ruhig und war alles in Ordnung und das Mädchen war frei. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, warum ist der Teufel bei ihm so los, so aktiv gewesen? Es hat sich herausgestellt, dass er sein Leben nicht in Ordnung hatte. Er hat so ein Leben gelebt, das nicht koscher war. Er war so fromm in der Gemeinde, weißt du, und hat, was du mir sagst, das tue ich. Und es ist immer gefährlich, wenn Leute das sagen, denn das sind, ja, die haben Dreck am Stecken. Was du sagst, das tue ich. Und es hat sich herausgestellt, es hat so viel Negatives in seinem Leben gehabt oder war vorhanden. Und die Dämonen wissen ganz genau, was mit dir los ist. Die wissen. Die sind schlauer als manche Leute, die denken, ich kenne Jesus. Weißt du, die wissen, der Teufel ist auch ein Wahrsager. Und er weiß, sagt auch, das sind Männer Gottes, die sollte unbedingt hören. Weißt du, die reden manchmal ganz fromm. Und dieses Mädchen ist auf den losgefallen, hat ihm in die Haare gezogen, ihn nicht mehr losgelassen, also hin und her geschüttelt. Anstatt dass er sie geschüttelt hätte, hat das Mädchen ihn geschüttelt. Du siehst also, es ist gefährlich, nicht den Heiligen Geist zu haben, keinen Auftrag zu haben, keinen Befehl zu haben. Weißt du, in der unsichtbaren Welt gibt es Hierarchie. Weißt du, da gibt es die Untermenschen, so, ja, nicht Untermenschen, ich meine so allgemeine Fußvolk und so weiter. Ich komme nachher darauf zu sprechen. Und dann gibt es nach Oberen. Denk an die Geschichte von Simon dem Zauberer und Petrus. Simon der Zauberer war ein großer, populärer Mann in Samaria, der das ganze Volk verzaubert. Der war in der Hierarchie gleich wie Petrus. Aber Petrus war voll Heiligen Geistes und voller Kraft und kommt runter und sagt, du Schalk. Philippus, das war ein einfacher Bruder, ein einfacher Diener, ein Diakon. Er hat es nicht kapiert, nicht begriffen. Ihm war es nicht klar geworden. Er hat sogar den getauft. Und Simon der Zauberer hielt sich zu der Gemeinde und alle glaubten, das ist die Kraft Gottes. Und das war ein Schalk. Das war ein Spitzbub. Also wir müssen genau aufpassen, welcher Jesus verherrlicht wird, welcher Jesus angebetet wird. Und es hängt immer damit zusammen, wie steht der Mensch zu Jesus? Ist Jesus hier drin oder redet er nur von Jesus? Oder wirbt er nur mit Jesus? Du hast den Namen, dass du lebst und bist doch tot, heißt es einmal in der Bibel. So, lass mich weitergehen. Wer Jesus nicht persönlich kennt, der wird garantiert irgendwann mal scheinheilig. So selbstgerecht. Wer Jesus nicht persönlich kennt, ich kann alles. Und dann, weißt du, dann gibt er sich an, ich kann alles. Und du merkst, du kannst, als ohne Jesus kannst du gar nichts. Der wird dann seinen Glauben zur Schau tragen, ich kann alles. Und so tun als oft wie Simon der Zauberer, der verzaubert das ganze samaritische Volk. Ja, der ist getauft. Der hält sich an der Gemeinde, der zahlt sogar womöglich seinen Zehnten. Weißt du, und er bringt Leute in die Gemeinde. Wie viele Leute ladet er da ein, die er da kennt, so aus seinem früheren Leben? aus der Esoterik, Magie und Spiritismus und so. Da bringt eine ganze Menge Leute. Das ist doch ein Evangelist. Aber das ist ein Schalk. Der spielt den Leuten was vor. Weißt du, irgendwann Menschen, die Jesus nicht persönlich kennen, welchen Jesus betest du an? Das ist die große Frage. Menschen, die also Jesus nicht persönlich kennen, das Gebet wird früher oder später unnatürlich. Unnatürlich, unecht. Da wird, weil man betet, geschwollen, da betet mit, was weiß ich, fordernd, aufdringlich, anmaßend. Und Jesus sagt ganz klipp und klar, es werden nicht alle, die Herr, Herr sagen, in das Reich des Himmels kommen, sondern die den Willen des Vaters tun. Also das Herz, Gott sieht immer das Herz. Sprüche klopfen kann jeder. Aber wie sieht das Herz aus? Herr, Herr, hier ist die Rede von Menschen, die Jesus nicht gehorchen, die ihm nicht nachfolgen, die nicht seine Jünger sind. In 1. Korinther 12, Vers 3, eine ganz wichtige Stelle, die möchte ich, dass du die liest. Denn wir sagen ja, jeder, der den Heiligen Geist hat, oder jeder, der Jesus Herr nennt, der hat den Heiligen Geist. Aber jetzt hör mal, was das alles in sich beinhaltet. Nicht nur, Herr Jesus, komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Das ist nicht Herr. Das ist viel zu billig, viel zu wenig. Hier, lies mal. Darum tue ich euch kund, lieben Korinther, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist redet. Und niemand kann Jesus den Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist gibt dir den Namen Jesus. Du sollst ihn Jesus nennen, haben die Engel gesagt. Und so weiter. Gib dir den Namen ein und du weißt plötzlich, Jesus, ja, mein Jesus, das ist Jesus, der zu mir geredet hat. Außer durch den Heiligen Geist. Du kannst Jesus nicht Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist. Du kannst dir einbilden, er ist mein Herr. Ich gehöre Jesus. Aber weiß auch der Heilige Geist, dass du Jesus gehörst? Hast du das Zeugnis des Heiligen Geistes, dass du Jesus gehörst? Vorausgesetzt, der durch den Geist redet, dass Jesus sein Herr ist, dass der Geist Gottes ihm Jesus verklärt, Jesus ist in dir. Du bist in Jesus gegründet, in Jesus gewurzelt, in Jesus verankert. Oder man kann nur plappern. Der durch den Geist redet, das heißt, der aus dem Geist heraus spürt, ich verkörpere Jesus, ich lebe Jesus aus. Ich lasse mich von diesem Geist Jesu leiten. Und darum, der Geist, der Jesus lebendig gemacht hat, wird auch meinen sterblichen Leib lebendig machen. Und dann kann ich sagen, Jesus ist mein Herr. Nicht du komm, Herr Jesus. Weißt du, nur nachplappern etwas und etwas sagen, ist einfach, ist vielleicht der Einstieg, ist vielleicht eine kleine Voraussetzung, dass wir mal irgendwo einen Anstoß geben, aber damit darf es nicht bleiben. Es muss als Zeugnis des Heiligen Geistes kommen und zum Zeugnis des Heiligen Geistes werden. Es ist so wichtig, dass wir nicht etwas nachmachen, sondern dass der Heilige Geist uns die Dinge in unser Leben bringt. Bete Jesus jetzt an, gib Jesus Dank. Gib Jesus die Ehre. Weißt du, die Leute kommen zu dir und die fangen an, dich zu loben und zu preisen. Du musst sagen, die Ehre gebührt ihm. Ihm gebührt alle Ehre. Pfingsten, da lesen wir auch, wie der Geist gab, auszusprechen. Und ich möchte das Wort noch ein bisschen erweitern. Wie der Geist gab, auszuleben. Jesus ist mein Herr. Und du merkst ganz schnell, ob Jesus bei einem der Herr ist oder nicht. Tut man das, was er sagt? Sind wir Täter seines Wortes? Haben wir nicht in deinem Namen geweissagt. Aber du liest mal in Matthäus 25, was dann heißt. Ich war hungrig, ich war durstig, ich war das. Und ihr habt mich nicht besucht. Ist Jesus wirklich unser Haupt, unser Herr? Sind wir wirklich seine Glieder? Bekommen wir die Anweisungen wirklich von ihm? Dann ist die Anbetung echt und wahr. Aber tun wir alles von uns aus? Jetzt preise ich den Herrn. Weißt du, ohne dass der Heilige Geist einen Grund gibt, ohne dass der Heilige Geist den Funken, das Feuer gibt, denn der Gott, der mit Feuer antwortet, ist Gott. Alles andere sind Götzen. Und wir können sogar Jesus Götzen auch haben, wenn es nicht durch den Heiligen Geist gezündet wird. Wer nicht aus dem Heiligen Geist betet, der betet einen falschen Jesus an. Der betet den Heilungsprediger an, der betet den Pastor an, der betet den Bischof an, der betet alle möglichen Leute, der betet die Gemeinde an, der betet alles Mögliche an, bloß nicht Jesus. Der betet die Sachen an. Niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss uns Jesus verklären. Das ist der Herr. So wie du die Schöpfung draußen betrachtest, mit deinen Augen siehst, diese wunderbare Welt, das hat mein Gott gemacht. Und so brauchst du auch die Verklärung des Heiligen Geistes, damit du Jesus erkennst. Nur der Heilige Geist. Und jetzt kommt zu einem weiteren Punkt, wo wir den falschen und richtigen Jesus anbieten. Gehorch ich ihm. Herr, Herr, kann jeder sagen. Gehorch ich ihm. Tue ich das, was er sagt? Ordne ich mich unter? Weißt du, gehorchen und unterordnen sind zwei Paar Stiefeln. Unterordnen. Weißt du, ich gehorche, ich tue das, was du sagst. Aber von Herzen her, dass ich sage, Vater, ich gehorche dir, ich ordne mich dir unter, dein Wille geschehe. Oder wie die Maria, das ist das Schöne dabei. Maria ist ein wunderbares Bild auf Christen und die Gemeinde. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Mir geschehe, wie du gesagt hast. Was für einen Jesus folgst du und was für einen Jesus betest du an? Ist er, der in Fleisch gekommen ist, dieser Jesus? Wir wissen ja, was der Johannes schreibt. Jeder ist ein Antichrist, der nicht bekennt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist. Und weißt du, was das heißt? Jesus muss in mein Fleisch kommen. In meine Glieder kommen. Er muss ein Teil von mir werden. Jede Zelle meines Lebens muss von ihm durchdrungen sein. Der Mensch Jesus, der sich entäußerte. Und das ist dieser Jesus. Weißt du, wir beten einen falschen Jesus. Ich möchte ganz groß rauskommen. Ich möchte König sein, Priester und Prophet. Das ist ein falscher Jesus. Weißt du, Jesus hat sich entäußert. Nahm Knechtsgestalt an. Er gehorchte Gott und absolut. Also in jeder Kleinigkeit. Dein Wille muss geschehen. Sogar obwohl er Sohn Gottes war, betet er noch im Garten Gethsemane. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus betet zu einem verborgenen Gott, zu einem unsichtbaren Gott. Er betete, und das ist erstaunlich, Jesus hat außer Garten Gethsemane, hört man sonst nicht, wo er gebetet hat. Er ging meistens auf einen Berg zum Beten, ganz allein. Und das ist, wie man Gott anbetet, kannst du allein Jesus anbeten. Allein, wo du bist. Weißt du, in der Gemeinde, so im Chorgebet oder welchen Gebet auch immer, da können wir Gott groß preisen, weil alle mitpreisen. Aber können wir allein Jesus anbeten, auf einem Berg, wo du nichts mit dabei hast, bist allein. Und das noch nachts. Er ging nachts meistens zum Beten. Jesus betete nicht vor den Menschen. Und wenn er vor den Menschen betete, hat er einen Stein genommen, einen Stein weit geworfen und dann hat er gebetet, damit niemand hört, was er betet. Ich kenne Christen, Prediger, Gott segne sie. Weißt du, lieber Gott, wir brauchen 1.000 Euro für unser Missionswerk. Möchtest, oh Herr, jemand bewegen und so weiter und Gnade schenken, dass wir diese Mittel bekommen. Der weiß ganz genau, irgendjemand wird das Gebet hören und irgendjemand wird sich erbarmen und die 1.000 Euro spenden. Georg Müller, der Waisenvater von Bristol, der hat nie einen Gebetsaufruf gemacht, keine Rundbriefe verschickt. Wir haben für unsere Waisenkinder jetzt nichts zu essen. Der hat dem lieben Gott gesagt und der liebe Gott hat dann gesorgt, dass sie zu essen hatten. Und das ist zu Gott beten, zu Jesus beten. Und Jesus zeigt uns, wie man beten soll. Geh in deine Kammer, mach die Tür zu und der in das Verborgene sieht, der wird es öffentlich vergelten. Ein Steinwurf weg. Also wenn du beten sollst, jetzt stell mal vor, wir machen jetzt Gebetsversammlung und wir wollen zusammen beten. Du nimmst einen Stein, schmeißt weg und dann gehst du diese Meile weg und betest dort. Der andere betet dort in der Richtung und dann beten wir nicht zusammen. Aber wir beten zu einem Gott, zu einem lebendigen Gott, der uns hört. Gott ist ein Hörer der Gebete. Ein Steinwurf weg. Echtes Gebet ist eine Herzenssache zuerst einmal. Allein mit Gott. Etwas Persönliches mit Gott reden. Weißt du, Jesus, du hörst, du verstehst mich, du kennst mich. Du hast selber das alles durchgemacht. Jesus hat uns mit Gott versöhnt, uns Frieden gebracht und so weiter. Und ich denke, das Erste war, wenn wir zu Gott beten wollen, wir müssen zuerst mal Versöhnung schaffen. So viele Leute, die springen rein und sagen, Jesus, hilf mir und so weiter. Aber die bringen die Dinge nicht in Ordnung. Leute wollen geheilt werden. In der Bibel steht, Jakobus 5, ist jemand krank, der rufe die Ältesten. Und dann das Erste, was da ist, Ordnung schaffen zuerst einmal. Bekenne deine Sünden. Falsch gegessen, falsch gelebt. Was weiß ich, falsch geliebt. falsch, was weiß ich, bekenne deine Sünden, deine Fehler. Und dann erst legt die Hände auf und dann segnet und betet. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Oder hier, du willst, dass Gott dich hört. Zu welchem Jesus betest du? Du wirst von Gott nicht gehört. In meiner Bibel heißt es, Gott hört die Sünder nicht. Er liebt die Sünder. Er ist für die Sünder gestorben. Er ruft die Sünder, aber der Sünder muss sich zuerst mal mit Gott versöhnen. Und vorher gibt es keine Gebetserhörung. Matthäus 5, Vers 23, da heißt es darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst, wir werden über die Gaben morgen sprechen, aber es ist nicht um diese Gabe, um die es jetzt hier geht, du möchtest Gott preisen, von Gott etwas bekommen, Gottes Herz bewegen und Gottes Arm bewegen, was auch immer ist. Wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt es dir beim Opfern in den Sinn, dass dein Bruder, könnte auch Schwester sein, etwas gegen dich hat, so lass es auf dem Altar deine Gabe und geh hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Und dann, vergiss die Gabe, die ist gar nicht so wichtig, die läuft dir nicht davon. Und dann heißt es, vertrage dich mit deinem Gegner, solange du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Gegner dich nicht vor dem Richter überantworte und der Richter dann dem Gerichtsdiener dich gebe und dann dich ins Gefängnis werfe. Und du werdest dort nicht herauskommen, bis du nicht den letzten Cent heute, würde ich sagen, Cent bezahlt hast. So, du betest zu einem falschen Jesus, wenn du dich nicht verträgst mit Bruder, Schwester. Du musst nicht alle Busenfreund und Busenfreundschaft haben, aber du musst dich vertragen, dass du neben ihm bist, dass du mit ihm bist, dass er da ist. Du musst dich vertragen. Wenn du dich nicht verträgst, wirst du dich auch mit Gott nicht vertragen. Also, wenn du ständig stänkerst oder ständig streitest und mit dem nicht auskommst und mit jenem nicht auskommst, du kannst Gott nicht begegnen. Bring deine Gabe, lass deine Gabe stehen und dann geh hin und schaffe Ordnung. Und wenn ihr ausgesprochen habt, Frieden gemacht habt, ja gut, dann existiert nebeneinander. Man muss nicht unbedingt miteinander sein. Weißt du, die Apostel zogen auch jeder in seine andere Richtung. Der eine ging nach Genua, der andere ging in der Türkei, der andere ging nach Indien, der andere ging nach Ägypten und so in verschiedene Richtungen. Die müssen nicht das Gleiche tun, aber wir müssen in Frieden leben. Und dann gibt es noch eine Situation, wie willst du Frieden haben, wenn dein Nachbar das nicht will? Wenn der nicht will, dann sagst du, danke, Gott segne dich. Dann musst du das auch stehen lassen, wenn er den Frieden nicht will. Aber er sollte von deinem Herzen ausgehen, dass du Frieden schließt. Du hast keine Berechtigung zu beten und zu Gott zutritt oder vom Thron Gottes, dass du erscheinst. Dann passiert es genau das, was mit den Söhnen des Käfers passierte. Dann geht der Schuss nach hinten. Und dann kriegst du Ärger und Stress mit Dämonen. Und das ist, warum viele Christen mit dem Teufel so angefochten werden, so versucht werden und dem Satan übergeben werden. Das steht alles in der Bibel, das passiert, weil man unwürdig an die Sache geht. Das ist auch eine ganz wichtige Sache, wenn man unwürdig zum Abendmahl geht. Weißt du, wenn wir zum Abendmahl gehen, ist es Tischgemeinschaft. Wir essen das Brot, das Jesus isst, und wir brechen es, und jeder hat so einen kleinen Teil von Jesus. Und weil viele Leute nicht unterscheiden können, was der Leib des Herrn ist, da heißt es, deshalb sind viele krank, schwach und manche sind sogar schon vorzeitig gestorben. Die könnten 100 Jahre alt werden, aber weil sie unwürdig zum Tisch des Herrn gehen. Und die machen sich da keine Gedanken. Wir sollten uns Gedanken machen, es ist der Leib des Herrn. Der ist ein Glied am Leib Jesu, der ist ein Glied am Leib Jesu, der ist ein Glied am Leib Jesu, der ist ein Glied am Leib Jesu. Wir sind ja Glieder am Leib Jesu und wir müssen funktionieren. Natürlich ist nicht jeder Finger und nicht jeder ein Zehen und so weiter. Der Zehen kann nicht erwarten, dass der kleine Zehen kann nicht erwarten, das, was der kleine Finger kann. Und das sind schon Unterschiede, aber wir gehören dem gleichen Herrn. So, den falschen Jesus und den richtigen Jesus. Welchen Jesus haben wir? Und dann gibt es, werden viele falsche Christusse kommen. In meinem Namen, sagt Jesus sogar. Und dieses Gebot, das Gebot hier, du sollst den Namen deines Gottes nicht missbrauchen. Eigentlich heißt es richtig, nicht unnötig in den Mund führen. Unnötig. Weißt du, es gibt Gebete, die sollst du selber erhören. Da brauchst du nicht den lieben Gott. Dann sagt der Herr, mach du das. Erledige du das. Bring du das, die Versöhnung, bau du diese Brücke. Aber es gibt Dinge, die du nicht kannst, das musst du Gott überlassen. Unnötig in den Mund führen. Im Psalm 24, Vers 2. Wer darf auf den Berg des Herrn gehen und in seinem heiligen Tempel treten? Wer kann das? Und zwar jeder, der kein Unrecht tut. Also, jeder, der kein Unrecht tut, der wird, kann es tun, der ein reines Gewissen hat. Jeder, der keine fremde Götter anbetet und keinen falschen Eid schwört. Morgen werde ich eine Geschichte erzählen, die wird euch unter die Haut gehen. Was man Gelübde macht und die Gelübde nicht erfüllt und nicht einhält. Was dann als Folge und Resultate sind. Aber hier wird ganz klar aufgezählt, wer überhaupt auf den heiligen Berg Gottes treten kann. Reines Gewissen, kein Unrecht. Gut, dir passieren vielleicht Fehler, aber wenn du so merkst, dass es ein Fehler passiert, dann geh hin zum Herrn Jesus und bitte um Vergebung. Und bei ihm ist viel Vergebung. Und dann, er soll keinen Eid schwören, sich festlegen. Eid ist Festlegung, ich lege mich fest. Oder er soll, einen solchen Menschen wird Gott nicht beschenken und ihn für schuldig erklären. Der Herr ist ein Helfer für die Schuldlosen und nicht für die Schuldigen. Und so geht es weiter. Also wer darf auf den Berg Gottes gehen? Wer darf Gott anbeten? Wer darf überhaupt zu Jesus kommen? Jesus, ich bete dich an. Wer darf das überhaupt tun? Wir sollen ja mit reinem Herzen ihn anbeten. Und die, die reines Herzen sind, werden Gott schauen. Simon der Zauberer hatte in Apostelgeschichte 8, Vers 9 bis 23 ist seine Geschichte, hatte den Wunsch nach Anerkennung. Weißt du, wir beten manchmal Jesus an, nur damit wir uns profilieren können, damit wir Macht demonstrieren können. Ich kann aus Steine Brot werden lassen. Oder lieber Gott, guck mal, ich kann sogar vom Dach springen und lande wie ein Engel und so weiter. Oder ich kann das und das. Und du siehst, du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. Das ist, was Jesus sagt. Und der Simon der Zauberer, der will nur Anerkennung. Er spielt die Kraft Gottes in Person vor. Das ist Gottes Kraft. Und viele Leute spielen so Jesus. Ich will auf niemanden richten. Gott ist der Richter. Jeder steht oder jeder fällt, der fällt seinem Herrn. Aber es gibt so viele Prediger, Evangelisten und so weiter, die spielen da den Starken, den Mächtigen. Und wenn du genau hinguckst in der Kulissen, da ist nicht viel dran. Viele verherrlichen sich selbst statt Jesus. Vielen geht es nur um sich selbst und nicht um Jesus, dass ich gesehen werde. Weißt du, wenn du von Gott was haben willst, du musst dich verstecken. Damit du von Gott nicht gesehen wirst, von Menschen nicht gesehen wirst. Und Gott, der in das Verborgene sieht, der wird sagen, Kind, du bist demütig. Und dem Demütigen schenkt er Gnade. Dieser Simon, der konnte zaubern und so lange alles bluffen und blenden und so weiter. Und bis Petrus kam und da war alles futsch. Plötzlich steht Petrus da und plötzlich ist ganz anderer Geist da. Nicht mehr dieser Zauberergeist. In der Bibel heißt es einmal, wer hat euch verzaubert, ihr Korinther? Wer hat euch verzaubert? Uns werden oft Köpfe verdreht durch, was weiß ich, durch wunderbare Worte, durch Impulse, durch Visionen, durch Glanzpapier. Plötzlich stand er nicht mehr im Mittelpunkt, dieser Simon. Und genau das ist der richtige, wahre Jesus wird im Geist und in der Wahrheit angebetet. Da geht es nicht, ob ich im Mittelpunkt bin oder nicht, ob man mich hört oder nicht, ob man mich versteht oder nicht. Dann deshalb kann ich auch in Sprachen beten. Mich muss niemand verstehen. Und je weniger Menschen mich verstehen, desto mehr versteht Gott mich. Und das ist ein Geheimnis. Und plötzlich ist dieser größenwahnsinnige Zauberer Simon, plötzlich ist er gar nichts mehr. Plötzlich laufen alle dem Petrus nach. Jesus gibt uns die Berechtigung, zum Vater zu kommen und sagen, aber lieber Vater, der Heilige Geist erlaubt uns, zum Vater zu gehen, aber lieber Vater zu sagen. Und ohne diesen Zugang durch Jesus zum Vater beten wir falsche Götze an. Wir beten Götzen an, ohne dass wir dabei uns was denken. Wir beten zum Falschen, wir beten zur Luft, zum gar nichts. Bevor wir beten, müssen wir zuerst mal den Zugang uns verschaffen zum Vater. Einen Landeplatz für unsere Gebete haben, wo wir landen können. Sonst bleibt alles ohne Gebet, ohne Resultate und ohne Ergebnis und es ist plötzlich alles zwecklos. Und sei ehrlich, schau doch die Christen an, studiere mal die Christenheit. Und ich will keine Steine werfen und ich will auch nichts Negatives sagen, aber ich sehe so viele Christen, traurige Christen, sie beten und beten und den Mund sich franzig beten. Und was sind die Ergebnisse? Nix. Und ich frage mich, warum? Und wenn ich dann die Christen früher angucke, da in der Bibel, in den Tagen der Bibel, sie haben ein Gebet gesprochen und der Himmel hat sich bewegt. Was haben die dann, was machen wir falsch und was haben die richtig gemacht? Und dann sind viele Christen bitter auf Gott. Also Gott, ich habe gebetet und ich muss doch ins Krankenhaus gehen und muss trotzdem operiert werden. Und wo ist die Heilung geblieben? Weißt du, und dann fängt man an, Gott zu lästern und sagt, das ist alles für die Katz. Diese ganzen Gebete, es ist nicht für die Katz. Gott erlaubt, dass Dinge passieren, dass wir zur Vernunft kommen, dass er uns hängen lässt und unser Gebet nicht erhört. Weißt du, er nimmt nicht Notiz. Weißt du, es sei denn, und Jesus sagt, ihr habt noch nichts in meinem Namen gebetet. Und das im Namen Jesu zu beten, ist auch ein Geheimnis, das muss durch den Heiligen Geist verklärt, durch den Heiligen Geist gemanagt werden, durch den Heiligen Geist rübergebracht werden zu Gott. Es gibt viele vergiftete, verbitterte Christen und sie geben dann ihre Verbitterung weiter. Ach, das hat alles keinen Wert. Hör auf, wir glauben nicht mehr an Wunder, die Zeit der Wunder ist vorbei. Warum? Weil sie selbst schon lange kein Wunder erlebt haben, weil sie falsch mit Gott leben, falsch mit Gott gar nicht in göttlicher Verbindung sind. Die gehen in die Kirche, gehen in den Gottesdienst, aber sie haben keine Verbindung. Beim Handy gibt es bei mir manchmal, ich wohne in so blöder Gegend, keinen Empfang. Weil da zu viel Beton links und rechts ist. Kein Empfang. Da muss ich auf den Balkon gehen, wenn ich dann irgendwo was empfangen will. Weißt du, und es gibt Plätze, da gibt es keinen Empfang. Auch vom lieben Heiland. Und dann schimpfen wir, wenn wir keinen Empfang mehr haben. Bei Gott geht alles um ganz was anderes. Weißt du, wenn Gott zu uns redet, er hat eine Absicht. Wie stehst du zu Jesus? Am Mittwoch habe ich das Thema gehabt oder kurz gestreift. Kennst du Jesus? Aber heute geht es, wie stehst du zu Jesus? Gott will wissen, wie stehst du zu Jesus? Und dann hört er dich. Ist er nur dein Diener, dein Hampelmann, dein Lakai, dein Werkzeug, das du benutzt und so weiter? Oder stehst du in seinem Dienst? Ist ein großer Unterschied. Ob er dir dient und dienen muss, stimmst du mit ihm in allem überein? Oder bist du von ihm nur begeistert? Was sagen die Leute von dir, was du bist? Prophet, Lehrer, Rabbi und. Und dann sagt Petrus voller Heiligen Geistes, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Der hat die Offenbarung gehabt. Und dann sagt Jesus, das hat dir nicht Fleisch und Blut offenbart. Weißt du, du kannst anbeten, Jesus, als den Rabbi. Meister, sowas habe ich noch nie gehört, was du gesagt hast. Das ist auch eine Anbetung, aber die falsche. Hast nichts davon. Oder die, was Petrus bekommen hat. Und darauf sagt Petrus auch, das sagt Jesus zu Petrus, auf dieses Bekenntnis, auf diesen Glauben, auf diese Erkenntnis will ich meine Gemeinde bauen. Alles andere ist Stroh. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wer diese Erkenntnis hat, der kann zur Gemeinde Jesu gehören. Der kann Jesus Herr nennen. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Fleisch und Blut haben die das nicht offenbart. Deshalb, wir brauchen eine ganz andere Offenbarung über Jesus zuerst einmal. Und dann können wir beten. Vorher beten wir zum Rabbi, zum Propheten und kriegen auch Prophetenlohn. Viele betrügen sich nur selbst, wenn sie nicht das tun, was er sagt. Geh in die Kammer. Geh in die Kammer. Weißt du, Gott braucht keine Show. Gott braucht keine Show. Gott braucht ein zerbrochenes, demütiges Herz. Das ist, was Gott gefällt. Wir betrügen uns selbst, wenn wir glauben, wir müssen unseren Glauben zur Schau tragen. Nee, wir müssen das nicht. Du musst niemand imponieren. Jesus hat auch niemand imponiert. Weißt du, nicht das Imponieren bringt den Segen, sondern das Stille, das Schweigen. Viele Menschen bringen sich selbst in Schwierigkeiten und Verdammnis, wenn sie denk an die Söhne des Kephas. Es gibt so ein gravierendes Beispiel. Die Söhne des Kephas, den Paulus predigt, den Matthäus predigt. Und dann kriegst du Probleme, wenn du diesen Jesus nur vom Hören und Sagen nimmst und nicht im Geist und in der Wahrheit. Dann bleibst du ein Pharisäer, dann versuchst du andere zu beeindrucken, dann lebst du unter dem Zwang, dann presst du, du musst raus. Aber da bewegt sich nichts. Wir müssen bis zu Jesus durchkommen. Dem wahren, den auferstandenen, verklärten Jesus. Wir können einen toten Jesus anbeten. Weißt du, das Grab ist leer. Gut, es gibt viele leere Gräber. Oder das Kreuz anbeten. Kreuz ist ein Mordinstrument. Ich habe nichts gegen ein Kreuz. Wir brauchen das Kreuz. Ich liebe das altraue Kreuz. Aber wir beten nicht einen gekreuzigten Jesus an, sondern den auferstandenen, den verherrlichten Jesus, den wiederkommenden Jesus. Das ist viel mehr als nur der Gekreuzigte oder der nicht mehr im Grab ist. Und der Engel fragt die Frauen, sagt, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und das ist auch die große Frage an uns heute. Was suchen wir den lebendigen Christus bei den Toten? Ich meine nicht eine tote Religion. Ich meine nicht irgendwie, nein, wir haben eine tote Vorstellung. Bist Gärtner, wo hast du den hingelegt? Du siehst also, die bringen Jesus sogar mit dem Gärtner durcheinander. Und merken nicht, das ist jemand anders. Das ist der Herr. So, in 1. Petrus 3, seine Gnade kannst du dir nicht verdienen. Seine Gnade braucht man sich auch nicht verdienen. Weißt du, wir müssen diesen inneren Schmuck, innere Schönheit, inneren Glanz haben. Und das muss zuerst mal bei uns passieren. Und dann beten wir im Geist und in der Wahrheit den Herrn Jesus Christus an, den Lebendigen. Und nicht irgendeinen, der mal vor 2000 Jahren gelebt hat. 1. Petrus 3, Vers 3. Euer Schmuck, das ist für Frauen natürlich, aber gilt für Männer auch. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein wie Haarflechten, goldene Ketten oder prächtige Kleider, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck, in sanftem und stillem Geist, das ist köstlich vor Gott. Das ist köstlich vor Gott. Im unvergänglichen Schmuck, sanften und stillen Geist. Von Jesus heißt es einmal, man wird sein Geschrei nicht auf der Straße hören. Deshalb sagt er, es hat keinen Wert, wenn ihr öffentlich betet, von Leuten gesehen werdet und so weiter. Weißt du, es imponiert. Mich hat es imponiert in Frankfurt, im Flughafen einmal. Da ist ein Jude, richtet sein nach dem Kompass seine Richtung aus und betet und so weiter. Da denkt, Menschen können, ich als Christ und so weiter, bete ich so öffentlich. Oder hier, ich bin bei IKEA beim Einkaufen und plötzlich auf dem Parkplatz, mitten auf dem Parkplatz, breitet ein Moslem seinen Teppich und betet Richtung Mekka. Das imponiert. Aber glaubst du, dass diese Gebete erhört werden? Nee. Weißt du, wenn du 75 Mal sagst, Allah ist groß am Tag, denkst du, dass da was sich verändert? Weißt du, wir sollen nicht plappern wie die Heiden. Und Gott will nicht Äußerlichkeiten. Gott will nicht unser Umfeld, sondern Gott will unser Infeld. Neues deutsches Wort. Das Innere. Gott will unser Innere. Nicht das Umfeld um uns herum. Euer Schmuck soll sein im Herzen, unvergänglicher Schmuck, im stillen Geist. Und das ist köstlich für den Herrn. Was für einen Jesus beten wir an? Geschwister, und jetzt ist... Ich stelle ernste Fragen und ich habe mir selber diese Fragen gestellt. Was für einen Jesus beten wir Christen hier in Deutschland an? Einen kapitalistischen Jesus? Das beten viele Christen an. Vor allem die mit dem Wohlstandsevangelium damit beschäftigt sind. Einen materialistischen Jesus. Andere beten einen sozialistischen Jesus an. Oder einen judaistischen Jesus. Oder einen geldvermehrenden Jesus an. Herr, multipliziere meine Finanzen. Der wahre Jesus ist anders, total anders. Glaub mir das. Er stellt sich vor der Ehebrecherin und sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Das ist dieser Jesus. Der stellt sich vor schwache Menschen, verdammte Menschen, dahingegebene Menschen. Er kehrt zu einem Zöllner ein, auch wenn die anderen sich empören, wenn der wüsste. Nein, der weiß alles und geht trotzdem. Weißt du, Jesus lässt sich nicht von der Masse manipulieren. Und unser Gebete dürfen und unser Denken über Jesus muss korrigiert werden. Jesus ist total anders. Er berührt den Aussätzigen, hat nicht Angst vor der Ansteckung. Er entzieht sich der Menge, als sie ihn zum Brotkönig machen möchten. Und zu einem Judas Ischariot, stell mal vor, was er sagt, mein Freund. Er gibt ihm nicht eine Ohrfeige, sondern er gibt ihm einen Kuss. Mein Freund, wie bist du zu mir gekommen? Das ist Jesus. Und wenn du Jesus anbeten möchtest im Geist, in seinem Geist, das ist das, was ich hier vorgelesen habe, in seinem Geist. Weißt du, er vergibt dem Petrus, der ihn so verleugnet hat. Ich kenne dich nicht. Von wem redest du da? Weißt du, Er verdammt ihn nicht wegen seiner Feigheit. Er spürt, weißt du, und das ist dieser Jesus. Wir sollen ihn anbeten im Geist, in seinem Geist, nicht nur im Heiligen Geist. So. Er ruft die Kinder zu sich und schickt sie nicht weg, wo die anderen alle wegschicken. Herr, du hast so viel zu tun, aber beschäftige dich mit diesen kleinen Gören hier. Er, der den Judas liebt, den Petrus liebt, er, der aus dem Mitgekreuzigten, der noch vorher vor ein paar Minuten gespottet hat, sagt, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Das ist im Geist Jesu anzubeten. Und anstatt die anderen wünschen diesen beiden da die Hölle, aber Jesus sagt, du wirst mit mir im Paradies sein. Das ist Jesus. Der droht nicht mit der Hölle und Verdammnis. Er nimmt die Schuld auf sich, die Schuld der Menschen. Er stirbt am Kreuz, wo alle Ostern feiern, verstehst du, und Ostereier suchen oder sonst noch was tun. Er, der hängt am Kreuz und alle sind happy, wollen ihr Pascha feiern. Er steht auf von den Toten, wo die anderen meinen, er ist jetzt am Ende. Das ist im Geist Jesu anbeten. In welchen Jesus betest du an? Den Jesus der Bibel, der Evangelien? Beschäftige dich mal mit dem Jesus der Evangelien, weißt du? Dann wirst du plötzlich merken, es ist ein ganz anderer Jesus. Wir kennen Jesus nicht mehr nach dem natürlichen Fleisch, nach dem Gesetz, nach den Vorschriften. Der ist total anders. Ist das dein Jesus? Er hängt am Kreuz. Für mich ist es immer das Kreuz sowas Gewaltiges, so ein Einschnitt. Wir predigen Christus den Gekreuzigten, sagt Paulus, als er in Athen da was erzählt, weißt du, so schön Referat da den Athenern vorhält. Und dann, als er nach Korinth kommt, er sagt, ich will nichts mehr anderes wissen als Christus den Gekreuzigten. Weißt du, was das heißt? Und das ist, welchen Jesus beten wir da an? Der hat keine Visionen mehr am Kreuz. Er sieht seine Mutter kommen und sagt, Johannes, das ist deine Mutter. Und so weiter, all diese Dinge. Der ist ganz natürlich, mich dürstet. Er ist kein Weisheitslehrer mehr, kein Revolutionär oder König und so weiter. Er trägt eine Dornenkrone. Diesen Jesus, der voller Schmach und Schande dort hängt. Wenn du mit diesem Jesus zufrieden bist, mit diesem Gekreuzigten zufrieden bist und sagst, Herr, das bist du, das hast alles für mich getan, mit ihm glücklich und so weiter, dann liegst du goldrichtig. Aber sonst hast du einen falschen Jesus. Weißt du, es gibt einen Pastor, ein großer Pastor, ein bekannter, berühmter Pastor, der sogar im Fernsehen, auch hier bei uns in Deutschland im Fernsehen zu sehen ist, der sagt jetzt, wir predigen nicht mehr Jesus, den gekreuzigt und, sondern den Jesus, der uns Menschen nur Gutes jetzt tut. Aber der Herr kann uns nur Gutes tun, wenn wir den Gekreuzigten annehmen, der alles für uns schon getan hat. Dort ist das Wunder vollbracht. Er ist der Mensch gewordene Gott. Mensch gewordene Gott. Und er ist derjenige, der ohnmächtig am Kreuz hängt, steigt vom Kreuz herab. Und wenn du diesen Jesus mal begriffen hast, ohnmächtig, dann wirst du auch verstehen, wenn du manchmal selbst ohnmächtig bist, wenn du selbst nicht mal mehr aufstehen kannst, wenn du selbst nicht mal mehr fertig wirst mit deinen Problemen, wenn du selbst nicht mehr weiter weißt, Ohnmacht, wenn du das begriffen hast, hast du Gott begriffen. Und dann wird er eingreifen und in deiner Schwachheit helfen. Er selbst, der durch die Hölle gegangen ist, der die Gottverlassenheit miterlebt hat und durchgemacht hat, er war der einfach wartete, bis Gott eingreift. Er hat nicht selber was gemacht. Steig herab vom Kreuz. Nein, er blieb dort, bis der Vater ihn auferweckte und Gott hat ihn auferweckt und Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Dieser Jesus handelte nicht eigenmächtig. Betest du diesen Jesus an, der nicht eigenmächtig handelt, obwohl er konnte? Jesus hätte eigenmächtig alles machen können, tun können. Er konnte. Aber er verzichtete ganz bewusst. Er nahm nichts in Anspruch, was ihm zustand. Weißt du, dir steht auch sehr vieles zu. Auch das gehört zum christlichen Leben. Weißt du, der Weg dem Lamme nach, das ist ein ganz komplizierter Weg. Das lernst du nicht so nebenbei. Und das lernst du nicht in charismatischen Gottesdiensten und Konferenzen. In Johannes 6, Vers 28, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist das Werk Gottes, dass ihr an ihn glaubt, den er gesandt hat. Das ist das Werk Gottes, dass ihr glaubt, dass ihr kapiert, dass es euch einleuchtet, dass ihr das annimmt, den Gott gesandt hat. Das ist das Werk Gottes, dass ihr glauben könnt. Weißt du, der Glaube an Jesus ist nicht etwas Intellektuelles, das du lernen kannst, kannst büffeln, so viel du willst und kannst doch nichts verstehen. Es ist eine Offenbarung. Es ist das Werk Gottes. Wir beten zu einem falschen Jesus, wenn wir nur so einen angelernten, einstudierten Jesus, einen geerbten Jesus, einen traditionellen Jesus, mein Großvater auch schon sowas geglaubt und so weiter. Weißt du, wir brauchen einen persönlichen Jesus, der uns persönlich begegnet ist. So wie es in der Bibel heißt, ich bin der Gott Abrahams, ich bin der Gott Isaaks, ich bin der Gott Jakobs. Jeder hat eine persönliche Gottesstunde und Gotteserfahrung gehabt. Noch etwas. Wir glauben an den falschen Jesus, wenn wir denken, das muss ganz schnell gehen. Sofort. Und Jesus kann sofort handeln. Der kann Wasser in Wein verwandeln in ein paar Sekunden. Das kann er. Aber er hat keine Eile. Der Teufel hat Eile. Der Teufel hetzt. Und uns wird ein falscher Jesus präsentiert und vorgemacht und sofort, jetzt im Namen Jesu, jetzt und heute und hier. Und wehe, wenn uns nicht passiert. In meiner Bibel heißt es, und der Bräutigam verzog. Puh. Und die Lampen verloschen. Und die Verheißung bleibt aus. Lies mal, was Petrus schreibt. Oh, weißt du, die Spötter werden kommen. Und das ist der Glaube. Jetzt musst du mit diesem Glauben leben. Und das ist der wahre Glaube. Die Spötter kommen und sagen, ja, wo ist die Verheißung? Jetzt seit 2000 Jahren glauben doch die Christen an die Wiederkunft Jesu. Und wer ist noch nicht gekommen? Und dann erklärt Petrus ganz besonders diese Erwartung des Herrn, dass es alles gar nicht so schnell gehen muss. Was wir denken, es muss schnell gehen. Zack, 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 zack. Wo ist er jetzt? Es ist Gnade, dass er noch nicht gekommen ist. Du wärst gar nicht zum Glauben gekommen. Weißt du, Verzögerungen sind für uns Menschen etwas Unnatürliches. Aber Gott lehrt uns. Verzögerung, das Gebet, du betest und 20 Tage kommt nichts. Oder 21. Jesus hat den Willen des Vaters getan und hat in der Ohnmacht uns gezeigt, so lebt man, so bewährt man sich. So beweist man sich als Christ. Den wahren Jesus lernen wir erst richtig kennen, wenn wir durch die Schwäche, durch das Tal der Schwäche gegangen sind. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Der gute Hirte geht mit uns auch in das dunkle Tal. Das ist der, wie der gute Hirte ist. Und dann, da hören alle Allmachtsfantasien. Und ich habe eines festgestellt, bei den meisten Christen, die nur so voller Allmacht, mein Jesus kann alles. Glaube ich. Ich weiß es. Jesus kann alles. Er kann alles. Hundertprozentig, er kann alles. Aber bei den meisten Christen endet das in einer Katastrophe. Und plötzlich passiert nichts. Ich habe in Stuttgart einen Bruder gehabt, der war sogar Kriminalinspektor, war gebildet und so weiter, ein Oberkriminalinspektor sogar. Und der war so fanatisch, ich brauche keinen Arzt, ich habe meinen Gott, ich habe meinen Glauben, und er hat Blutvergiftung gehabt. Und weißt du, er verzichtete auf Arzt, der Herr wird mich helfen und der Herr hat mir ein langes Leben verheißen. Ein paar Wochen später ist er gestorben. Verstehst du, Gott hat uns Verstand gegeben und Logik. Das wäre so einfach. Weißt du, so einfach wäre es gewesen, sein Blut auspumpen und neues, frisches Blut. Und dann wäre es, ja, das ist Sünde, man darf keine Bluttransfusion machen und. Weißt du, die Leute, die legen die Bibel falsch aus, missverstehen dann und dann hören sie Jehovas Zeugen womöglich noch und dann vergiften sie sich von diesen dummen Geistern und so weiter. Weißt du, wenn es um Leben geht, dann ist alles richtig und recht. Tut mir leid, dass ich das sage, aber das, weißt du, ich glaube an die Macht Jesus, Jesus kann alles. Und dann ist er tot. Freilich, jetzt kann er alles. Jetzt kann er alles. Jetzt kann er alles. Gott möge ihn segnen. Manche muss der Herr auch so auf diese Art und Weise in den Himmel holen, weil sie den Leib des Herrn nicht unterscheiden können, das Werk des Herrn nicht unterscheiden können. Das ist der Grund, weil sie unrealistisch sind. Sie verdrängen das alles und sagen, nein, das darf nicht sein. Manchmal führt Gott uns ungewöhnliche Wege und ohne seine Gnade wären wir gar nicht dorthin, wo wir hin sollten. Und ich habe eines gelernt, ganz abhängig vom Herrn zu sein, so wie Jesus. Ich bin zwar noch nicht immer so weit, aber immer wieder versuche ich näher zu kommen, abhängig von Jesus zu sein, so wie er, von seinem Vater. Er hat nichts getan. Er ging erst dann, als er merkte, seine Zeit ist gekommen. Jetzt ist es soweit. Wir müssen auf das Kairos, auf die göttliche Zeit achten. Eure Zeit ist immer, dieses Kronos. Aber meine Zeit ist noch nicht gekommen. Was ist es wichtig, dass wir an Jesus angekoppelt, angedockt sind, im Windkanal des Herrn fahren, da brauchen wir weniger Energie und versuchen so zu sein wie Jesus, einfach so nah wie möglich bei Jesus zu sein. Viele Christen, weißt du, wenn sie nicht geheilt werden und so weiter, oder wenn jemand anders nicht geheilt wird, ich habe eine liebe Frau, als ich hier nach Berlin kam, die hat mich angerufen, geweint, im Rollstuhl, sie musste mit dem Mund den Rollstuhl bedienen und alles mögliche, die Tür nur mit dem Mund, weil sie ihre Hände und die Füße nicht mehr bewegen konnte, mich angerufen und ich komme hin, dann sagte ich, bin hier in eine charismatische Gemeinde und die wollen mich nicht mehr in der Gemeinde sehen. Die beten für Kranke, glauben an Krankenheilung, aber die wollen mich nicht mehr in der Gemeinde sehen. Ich bin ein Anstoß an ihnen. Sie beten für mich und ich bin nicht geheilt worden. Und dann sagen sie mir, ich habe keinen Glauben. Wenn irgendein Mensch, der so krank, so elend ist, dass nur noch seinen Rollstuhl mit dem Mund bedient, wenn ein Mensch um Heilung bittet und sucht und glaubt und so weiter, der hat alles gemacht und dann ihr unterstellt, du brauchst nicht mehr zu uns kommen, du bist uns eine Schande. Weißt du, du wirst nicht geheilt, man betet für dich und du hast keinen Glauben. Leute, und das ist dieser falsche Jesus. Jesus hat Mitleid, Erbarmen. Der bleibt stehen und dreht sich um und sagt, Mann, was willst du, dass ich tun soll? Und Jesus würde so einen Menschen nachgehen. Und ich habe lange Zeit sogar bei ihr, ich bin extra fast ein ganzes Jahr lang, bis die gestorben ist, in ihr Haus gekommen, mit ihr Bibel gelesen. Ich habe gedacht, wenn die Frommen, die Heiligen, die Selbstgerechten, wenn sie diese Frau ausstoßen, und die ist eine Ausgestoßene, Jesus sagt, macht Aussätzige rein. Und du hast keinen Glauben. Wir haben Bibel gelesen, gebetet, ich habe ihr vorgelesen. Und dann habe ich nachher noch eine Schwester gefunden, die zu ihr hingegangen ist, später noch betreut nebenbei und auch das Wort Gottes vorgelesen. Weißt du, habe ich gesagt, deine Seele ist gerettet. Jesus kam, um unsere Seele zu retten und nicht unseren Körper. Nicht das Umfeld, sondern die Seele. Die Seele. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und an der Seele verloren geht? So, und ich muss da hier ein bisschen aufräumen. Weißt du, Leute, wir müssen begreifen, Jesus liebt die Seele. Und eine Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. Auch von Leuten, jetzt komme ich noch zu einem Punkt, die total blöd sind. Keinen Geist haben. Also, aber die haben eine Seele. Und manchmal so Verrückte, Wahnsinnige. Und wir würden sagen, die gehören in die Psychiatrie. Gehören sie auch, dort sind sie auch dort. Aber diese Leute haben manchmal lichte Momente. Und die kennen Gott besser als mancher Fromme, der in der Gemeinde sitzt und Bibel liest. Das sage ich frei weg, weil ich diese Leute weiß. Und die sind manchmal dem lieben Gott viel näher dran. Weil Gott die Seele ansieht. Er hat diese Menschen auch erlöst. Beim Hitler wurden die Leute vergast. Aber Gott liebt diese Seele. Jede Seele ist bei Gott mehr wert als alle Schätze dieser Welt. So, ich will also aufräumen, dass auch Leute, die Gott dienen, krank geworden sind, arm geworden sind, fliehen mussten. Denk nur an die ganzen Christenverfolgungen im Mittelalter und wo auch immer war. Die haben Hof und Haus und Mann und Kind und Kegel alles zurückgelassen und die haben Gott geliebt, aus Liebe zu Gott. Glaub doch nicht, und das ist dieser falsche Jesus, wenn du an Gott glaubst, hast du keine Probleme. Mich hat man angelogen, als ich Christ wurde. Also mir hat man gesagt, Bruder, mach du das, wenn du an Jesus glaubst, hast du keine Schwierigkeiten mehr, keine Anfechtung mehr, keine Probleme. Und dann merkte ich nach einigen Wochen, du mit mir stimmst vorne und hinten nicht. Ich bin so angefochten und so viel Probleme, mit dem werde ich nicht fertig und mit dem will ich nicht fertig. Und ich habe bestimmt keinen schwachen Willen. Und selbst wenn ich noch mich so anstrenge, schaffe ich es doch nicht. Und erst als der Herr eingegriffen hat, als der Herr mir geholfen hat, habe ich gemerkt, mit Gottes Hilfe geht es. Mit Gottes Hilfe geht es. Gott legt uns eine Last auf und er hilft uns, diese Last zu tragen. Und das ist das Schöne an diesem echten Jesus. Weißt du, dass er bei einem bleibt, auch wenn es schwierig wird. Auch wenn die anderen einen wegstoßen. Auch wenn die anderen einen ablehnen und mit einem nichts mehr zu tun haben wollen. Weißt du, er kennt uns von Ferne. Er kennt uns von Ferne. Und Gott gibt uns Menschen nicht auf, und zwar Jesus gibt niemand auf. Wegen einer Frau, dieser Samariterin, muss er durch Samaria gehen. Erzählt mir doch nicht, dass er das muss. Er hat es nicht müssen, aber innerlich hat er einen Drang gehabt, hier ist eine Frau, die sucht die Wahrheit, und ich muss zu dieser Frau dort nach Samaria gehen. Ob es den Juden passt oder nicht passt, das ist Jesus. Das ist dieser echte Jesus. Der echte Jesus opfert sich für die Menschen auf. Und Gott wird, noch ein paar Gedanken ganz schnell, Gott wird keinen Größenwahn fördern. Also wenn jemand sagt, oh Jesus, 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 er wird keinen Größenwahn fördern. Im Gegenteil, wenn du Jesus wirklich nachfolgen wirst, möchtest, er wird dich demütigen, noch mehr demütigen und noch mehr demütigen. Und dann wird er dich eingliedern in seinen Bau, in seinem Werk. Der Satan kommt und sagt zu Jesus, bete mich an. Und wenn du mich anbetest, will ich dir alle diese Reiche geben, Erfolg, Größenwahn. Und du siehst es, der falsche Jesus wird vorgestellt. Und damit beginnt das ganze Evangelium mit dem falschen Jesus. Und Jesus sagt, nein, da mache ich nicht mit. Ich gehöre Gott und ich diene Gott und ich lasse mich nicht manipulieren. Bete mich nur an. Da kriegst du alle Imperien, alle Reiche. Weißt du, Jesus hat zum Vater gebetet. Und er sagt, du sollst Gott anbeten und ihm allein dienen. In Matthäus Kapitel 6, Vers 5 und folgende Verse. Wenn ihr betet, macht nicht wie die Heuchler, die sich zum Gebet in der Synagoge und an der Straßenecke sich stellen, um von Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon dahin. Wenn Menschen dich gesehen haben, hast du deinen Lohn schon dahin. Und wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür und dann bete zu deinem Vater, der auch in das Verborgene gegenwärtig ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dich belohnen. Und beim Beten sollt ihr nicht leere Worte aneinanderreihen oder plappern, wie die Heiden, die nicht Gott kennen. Und sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen, lange Gebete machen. Weißt du, je kürzer das Gebet ist, je mehr das aus dem Herzen kommt, desto wirkungsvoller ist das Gebet. Es müssen nicht große Worte sein. Macht es nicht wie sie, denn euer Vater weiß, dass ihr das alles braucht, und zwar schon ehe ihr bittet. Also das ist das, was wir von Jesus wissen. Ehe wir bitten, hat er schon die Antwort parat. Solange du Gott und Jesus nicht persönlich kennst, wirst du Schwierigkeiten haben. Alles, was ihr den Vater in meinem Namen bitten werdet, das wird euch gegeben werden. Aber zuerst einmal musst du Jesus kennen, den Namen Jesus kennen, diesen verklärten Jesus durch den Heiligen Geist, wie Petrus haben. Und dann baut der Herr sein Reich und seine Gemeinde auf diesem Felsen. Das ist dann das Fundament, das hält. Jesus bittet sogar den Vater, ich werde den Vater bitten und er wird euch den Heiligen Geist, den Tröster senden. Sogar Jesus ist so demütig und so bescheiden, dass er den Vater bittet, send den Heiligen Geist. Er hätte auch sagen können, Heiliger Geist, es wäre schön, wenn du runtergehen würdest. Die unten brauchen dich. Nein, ich werde den Vater bitten. Nur echte Kinder Gottes können sagen, aber lieber Vater, nur echte Kinder Gottes. Weißt du, es ist so wichtig, du schickst einen Brief ab, aber du musst die richtige Adresse haben. Und wenn die richtige Adresse ist, wenn der richtige Name ist, kommt es auch richtig an und kriegst auch eine Antwort. Und zwar wahrscheinlich gleich prompt. Aber viele Leute, die beten nur zu Gott und ihre Gebete sind wertlos, so wie die Juden. Die beten so viel, morgens schon in aller Frühe fangen sie an zu beten, studieren das Wort und nehmen das alles in sich. Es ist alles schön und gut, aber das Herz ist nicht dabei. Es ist Jesus nicht dabei. Und wegen an Jesus scheiden sich die Geister. Nicht an der Bibel und die Wahrheiten der Bibel oder sonst was, sondern an Jesus. Und Gott hört uns nicht, wenn er Jesus nicht in uns drin hört, in uns drin spürt. Siehe, er betet. Apostelgeschichte 9, Vers 11. Siehe, er betet. Dieser Saul von Tarsus, er ist blind geworden. Manche müssen blind werden, damit sie sehend werden. Manche müssen durch Probleme durch, damit sie die Wahrheit erkennen. Herr, bist du es? Das war sein erstes Gebet. Und ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann muss er sich gefallen lassen, dass der Bruder Ananias, ein Jünger Jesu, kein Apostel und kein Prophet und kein Evangelist und nichts Außergewöhnliches, sondern ein Jünger Jesu, der kommt und legt ihm die Hände auf. Weißt du, und das ist die andere Wirklichkeit, der wahre Jesus, der sich offenbart. Und dieser Saul von Tarsus wurde ein auserwähltes Werkzeug. Siehe, er betet und hat in der Erscheinung einen Mann namens Ananias, der hat sogar den Namen gehört, gesehen, wie er zu ihm kommt und hereinkam und ihm die Hände auflegt, damit er sehend werde. Und du siehst, dieser Ananias lebte mit dem Herrn, ein Jünger Jesu. Der bekam von Gott den Auftrag, sagte, hier bin ich. Und das ist, Jesus ist Herr. Herr befiehl. Herr, was willst du? Hier bin ich. Ananias hörte auf Jesus und auch wenn es schwer fällt, Herr, ich habe Angst, aber der Herr sagt, geh, ich bin mit dir. Und Jesus konnte durch ihn reden und durch ihn wirken. In Lukas 6, Vers 46 sagt Jesus, was nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Was nennt ihr mich Herr, Herr? Weißt du, stell dir mal vor, du sitzt in der Gemeinde, betest oder am Tisch, am Mittagstisch oder Abendbrot und plötzlich sagt der Herr, ich habe was für dich zu tun. Und würdest du das tun, was er dir sagt? Weißt du, Gehorsam ist besser als Opfer. Und einfach tun, was er sagt. Und es werden nicht alle, Matthäus 7, Vers 21, die nur Herr, Herr sagen, das Reich der Himmel erreichen. Viele beten einen falschen Jesus. Herr, 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 immer Herr, Herr. Apostelgeschichte 14, Vers 15, die Männer, was macht ihr da? Weißt du, da ist eine Geschichte, vorweg muss ich ganz kurz erzählen. Weißt du, viele Menschen sehen, Gott wirkt durch einen. Da ist Barabbas und Paulus, die sind aus dem Meer rausgefischt worden, noch nass, und die machen sich ein Feuer und da kommt eine Wippe, die beißt sich an der Hand und jetzt warten sie, bis sie sterben und plötzlich merken sie, dass die beide sterben nicht. Gott ist mit ihnen. Und dann versuchen diese, da holen sie gleich die Priester, da sind Götter gekommen, bei uns gelandet, gestrandet. Und dann sagt Paulus, ihr Männer, was macht ihr da? Und sie nannten Barabbas Zeus und Paulus Hermes, weil er das Wort führte. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor ihnen, ihrer Stadt, brachte sogar Stiere und Kränze vor dem Tor und wollte ihnen opfern. Ihr Männer, was macht ihr? Du siehst, wie schnell man einen falschen Jesus anbetet. Da passiert ein Wunder, da passiert eine Heilung, da passiert eine Bewahrung. Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn. Und so weiter. Und rennen alle hinterher und bringen dann ihre Ochsen und ihre Kränze und opfern gleich. Wir sind auch Menschen. Was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr und predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von den falschen Göttern. Und das ist die falschen Götter. Auch wenn Paulus und Barnabas ist. Verstehst du? Und viele dienen den falschen Göttern. Schau die Korinthergemeinde an. Ich bin apollisch. Ich bin skäfisch. Ich bin christisch. Ich bin das. Ich bin paulinisch. Man dient falschen Jesus. Und dann wundert sich, dass nichts passiert, dass sich nichts bewegt. Wir sind auch Menschen. Wir sollten dem lebendigen Gott dienen, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Weißt du, wenn einer so ein bisschen begnadigt ist, nur ein bisschen begnadigt ist heutzutage, weißt du, heutzutage findest du kaum begnadigte Menschen, aber wenn einer nur ein bisschen begnadigt ist, bisschen mehr Gott erlebt und so weiter. Und so weiter. Auch ein bisschen mehr Jesus in einem wohnt und ein bisschen Gott hingegeben ist, ein bisschen mehr fastet oder betet oder sonst was macht. Und so weiter. Da wird er gleich vergöttert. Und das ist nicht Jesus. Das ist nicht Jesus. Was macht ihr da? Wir sind auch nur Menschen. Oder die Söhne des Käfers, Simon der Zauberer. Wir haben die Bibel ist voll. Wir wundern uns oft, warum unsere Gebete nicht erhört werden. Weil die falsche Adresse ist. Wir glauben, der Priester macht es. Der Priester ist nur ein Diener, ein Werkzeug Gottes, mehr nicht. Jesus sagt, es werden viele Falsche kommen und viele, die sich ausgeben so und so und werden die Menschen verführen in Masse. Aber was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Wir müssen aufhören, auch in der Gemeinde irgendwo suchen. Ja, der ist geistlich. Und versucht jetzt ganz nah, dass ich von dem auch was abbekomme. Und dann reibt man sich und versucht man, was abzubekommen. Du kannst was kriegen, aber ob du das Richtige kriegst, ist eine andere Frage. Und man versucht sich einfach, weißt du, oh, oder dann gibt es noch dumme Christen, die glauben auch den Teufel, auch der Teufel. Da sitzt eine Besessene und ich will nicht neben der Besessene sitzen. Du kannst den Teufel nicht bekommen und du kannst auch Jesus nicht bekommen. Das ist nur Dummheit. Verstehst? Wir müssen herausfinden, ist er in mir? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Nicht, ob ich da nah bin. Oder andere geben dem anderen die Hand nicht oder grüßen nicht. Weißt du, ich will mit diesen nichts zu tun haben. Das sind besessen. Vielleicht sind die Leute, die anderen behaupten, dass sie besessen sind, selbst mehr besessener wie die anderen. Verstehst du? Wir sind schlimmer. Die sind schlimmer dran. und behaupten, der ist besessen. Nein, wir können nicht besessen werden und so weiter. Wenn Christus in uns ist, der Stärkere ist in uns, sagt uns die Bibel. Aber ist das der Fall? Oder sind wir nur Angeber? So, richtigen oder falschen Jesus. Weißt du, dieser Jesus, der begeistert mich. Ihr könnt mein Buch lesen, so kam das Evangelium zu uns und so weiter. Also das sind nur die Evangelien. Ich habe mich so beschäftigt mit dem Herrn Jesus Christus, was er wirklich war, was er wirklich getan hat. Die Juden erwarteten einen falschen Messias, einen Revoluzer, einen, der die Römer rauswirft und Israel als Großmacht darstellt. Weißt du, und wir haben auch so unsere Idole. Ich bete diesen Jesus an. Aber Jesus ist ganz was anderes. Er ist der Sohn des lebendigen Gottes. Der Sohn des lebendigen Gottes. Und es übersteigt unser Verstand. Jesus ist der einzige wahre Mittler zwischen Gott und Mensch. Und er kennt beide Seiten. Das ist Jesus. Er versteht Gott und gibt Gott Recht und will dir auch verhelfen zu deinem Recht. Wenn wir Jesus anbeten, müssen wir beide Seiten anbeten. Die göttliche Seite Jesu und die menschliche Seite Jesu. Der Jesus, der im Fleisch war, der die Sünder liebte, die Sünder annahm, dem Judas den Kuss gab. Das ist für mich das Komplizierteste. Meinem Feind, meinem Widersacher, mein Freund, und nimmt den Arm und küsst ihn. Wir sollen aufhören, einen einseitigen Jesus anzubeten. Oder nur einen Jesus, der nur für das Materielle, für die Heilung zuständig ist oder für die Sündenvergebung zuständig ist oder für meine Versorgung. Zuerst geht es um die Rettung meiner Seele. Das ist A und O. Das ist, wozu Gott uns seinen Geist gegeben hat. Das ist, warum wir Menschen geworden sind, um uns zu retten aus dem Verderben, aus der Welt. Und damit wir in den Himmel kommen. Und dann müssen wir aufpassen, dass der Teufel uns nicht die Bibelstellen verdreht und die Sache verdreht, uns vom Ziel ablenkt. Nur ein paar Grad Abweichung und du bist am Ziel daneben. Der Teufel versteht sich als Engel des Lichts vorzustellen und ich bin überzeugt, er stellt sich sogar als Jesus vor. Ich bin Jesus. Ich kenne solche Leute. Ich habe einen jungen Christen gehabt in Stuttgart in der Gemeinde und der kommt zu mir und sagt plötzlich zu mir, Bruder Matthäus, Gott erwartet was ganz Großes von mir. Habe ich gesagt, ja was denn? Und als er mir das sagte, was er erwartet oder was er denkt von ihm, habe ich gesagt, das kann nie und nimmer Jesus sein. Das würde Jesus von dir nie erwarten. Weißt du, und dann ist er los, habe ich gesagt, tu das nicht. Ich habe ihn gewarnt. Und mehr wie warnen kannst du die Leute nicht. Und dann ist er hergefahren und das ist, was ihm angeblich dieser Jesus gesagt hat. Fahr nach Köln, von dem Kölner Dom, zieh dich nackt aus. Zu meiner Ehre. Und der hat er getan, dieser Dummkopf. Und weißt du, dann kam die Polizei, hat ihn geschnappt und dergleichen. Und dann kam, ich war nicht Jesus. Dann kam er zu mir reumütig wieder zurück. Habe ich gesagt, das habe ich dir gleich gesagt, dass es Jesus nicht ist. Sowas sagt Jesus nicht und sowas tut Jesus nicht. Oder ein anderer Fall, da kommt eine Frau und sagt, Bruder, du glaubst an Wunder. Ich habe gesagt, freilich glaube ich an Wunder, hundertprozentig. Für mich gibt es Wunder in der Bibel. Die Bibel ist voll von Wundern. Ja, glaubst du? Und diese Frau in Stuttgart. Weißt du, es gibt dumme Leute, die irgendwie überspannt sind, dann religiös überspannt werden. Und bitte, wir müssen aufpassen auf überspannte Leute. Die können schaden dem Reich Gottes mehr, als du denkst. Und diese Frau, dann sagt, der Herr hat zu mir gesagt, ich soll eine Schau veranstalten, ich werde über den Neckar gehen. Und das Wasser wird mich tragen, so wie Jesus auf dem Wasser ging, so werde ich über das Wasser gehen. Und alle werden an Jesus Christus glauben. Ich werde mehr Menschen zu Jesus führen, als du glaubst. Und ich habe, Schwester, das ist der Teufel, der dir das sagt. Und dann kommt sie und verbreitet überall, Pastor Matthäus glaubt nicht an Wunder, das sagt, es wäre alles vom Teufel. Der Herr hat mir gesagt, ich soll über den Neckar gehen. Hat sogar Zettel gedruckt und aufgehängt an den Bäumen, noch die Zettel dazu und so weiter. Und dann passiert das Ding, da kommt der Tag X, es war im November irgendwo, und dann geht sie über das Wasser. Zuerst hätte sie lieber schwimmen lernen sollen. Und dann der erste Schritt und weg war sie. Und die Feuerwehr musste sie sogar aus dem Wasser rausfischen, ins Krankenhaus wegen Unterkühlung. Und dann, Bruder, mal tu das, der Teufel hat mich reingelegt. Falscher Jesus. Falscher Jesus. Weißt du, so Allmachtsgedanken zu Schaustellen, vergiss es alles. Oder sich so bloßstellen auch. Auch, weißt du, der Teufel, wenn du dich nicht mit Allmachtsgedanken groß machen kannst, so wie diesem jungen Bruder da, bloßstellen. Einfach, dass die Polizei ihn einfängt nachher und als so ein Blitzer, oder wie die Leute damals hießen, einfängt und in die Ernüchterungszelle bringt. Und dann, der Teufel hat mich reingelegt. Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichts. Glaubt nicht jedem Geist. Wer Jesus nicht im Fleisch bekennt, der ist Antichrist, was es auch immer heißt. Jesus muss in dir wohnen, in dir Herr sein, das Sagen über deinem Leben haben. Es gibt so viele falsche Christusse. 2. Korinther 11, Vers 4. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt, den wir gepredigt haben, das, was wir predigen. Weißt du, manche Leute kannst du predigen, die kapieren es nicht, die suchen immer was anderes. Aber wenn jemand zu euch kommt und euch einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr es so gerne. Und eigentlich weiter heißt es nachher, der sei verflucht. Der sei verflucht. Ihr ertragt das alles. Wir müssen aufhören, alles zu glauben. Wir sind nicht die alles glauben, ihr ertragt alles. Wir müssen sagen, nein, das kann unmöglich sein. Weißt du, alles, was mit der Bibel widerspricht, Logos, das geschriebene Wort Gottes, das ist die Wahrheit und nach dem richtet sich alles. Wenn jemand was anderes erzählt, als was die Apostel gepredigt haben, Geschwister, es ist so wichtig, dass wir den Apostel glauben, denn das waren Augenzeugen, die waren dabei, sie haben es erlebt, sie haben es gesehen. Und dann kamen natürlich Juden, andere Juden, die Jesus nicht so kannten und haben was erzählt. Weißt du, jeder kann was erzählen, der euch etwas anderes predigt, als was wir gepredigt haben. Der sei verflucht. Du sollst nicht fluchen, aber dann, das ist verflucht, das darfst du nicht annehmen, das schadet dich, dir. Das bringt dich in die Hölle, ins Verderben. So, Jesus war ganz Mensch und ganz Gott und lebte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, sagen der Apostel. Wir sind seine Augenzeuge. Und der letzte Augenzeuge in der Bibel ist der Johannes auf der Insel Patmos. Das ist der letzte Augenzeuge und da hört die Bibel auf für uns eigentlich. Der Kanon der Bibel hört auf. Alles andere ist gut, dass du hörst und erlebst und erfährst, aber hier ist das Wort Gottes. Das Alte Testament und das Neue Testament. Das ist das Logos, das überlieferte Wort Gottes. So, Psalm 121, Vers 8. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Es geht um die Seele, Geschwister. Auch, dass deine Seele nicht verführt wird. Deshalb darfst du sagen, weg damit, ich will damit nichts zu tun haben. Das ist ein anderes Evangelium. Weißt du, Paulus hat auch jemand krank zurückgelassen. Und hat jemand anders empfohlen, trink nicht immer Wasser, trink auch mal ein Gläschen Wein. Die Leute waren sehr nüchtern. Die waren sehr sachlich. Die waren nicht überspannt. Der Herr behüte deine Seele. Und Gott kümmert sich um deine Seele, dass Satan diese Seele nicht vernichtet, zerstört, verdirbt. Und Satan versucht immer wieder so ein Quertreiber zu sein, immer sich so einzumogeln. Ich bin Jesus. Ich bin Jesus. Weißt du? Und selbst wenn Menschen anfangen so zu reden, als Jesus zu reden, weißt du, das kannst du gar nicht. Das ist alles Bluff. Das ist Äffen. Satan hat keinen Zutritt zu deiner Seele und deshalb der Herr behüte deine Seele. Denk an Hiob, mach alles mit dem, was du willst. Das Äußere kannst du ihm nehmen, aber seine Seele taste nicht an. Und immer wieder zwischen dir und deiner Seele tritt Jesus dazwischen und sagt, deine Seele gehört dem Vater im Himmel. Er tritt dazwischen und der Teufel will deine Seele haben. Das Seelische nachher, dass du das Seelische so auslebst. Psalm 97, Vers 10. Die ihr den Herrn liebt, hasst das Arge. Der Herr bewahrt die Seele seiner Heiligen. Aus der Hand der Gottlosen wird er sie erretten. Dem Gerechten muss das Licht immer wieder aufgehen und die Freude dem Frommen im Herzen immer wieder aufleuchten. Ihr Gerechten, freut euch im Herrn, dankt ihm und preist ihm und rühmt seinen heiligen Namen. Ihr Gerechten, ihr, die mit Gott übereinstimmt, nicht Selbstgerechten, sondern ihr Gerechten. Psalm 40, Vers 12. Du aber, Herr, wolltest deine Barmherzigkeit nicht von mir wenden. Lass deine Güte und deine Treue alle Wege mich behüten, denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Realität. Meine Sünden haben mich ereilt. Deine Sünden deiner Jugend, wo du ungehorsam warst, wo du leichtsinnig warst oder leichtfertig warst. Meine Sünden haben mich ereilt. Ich kann nicht überblicken mehr. Ihre sind mehr, denn meine Haare auf meinem Kopf und mein Herz ist verzagt. Aber meine Seele erfahre die Barmherzigkeit. Meine Seele. Gott ist um deine Seele bemüht. Und lass es dir gefallen, Herr, mich zu erretten. Eile, Herr, mir zu helfen. Schämen sollen sich alle und zu Schanden werden, die mir nach dem Leben trachten, das ist der Teufel, und mich umbringen möchten. Es sollen zurückweichen und zu Schanden werden, alle, die mein Unglück gönnen, die sich freuen und sagen, dem geschieht es jetzt recht. Der glaubt nicht richtig. Der versteht die Bibel nicht richtig. Der legt die Bibel nicht richtig aus. Weißt du, die müssen sich alle schämen und zu Schanden werden. Gott bringt nachher den Demütigen wieder zu Ehren. Gott ist es. Weißt du, Gott lässt uns da durchlaufen, dieses Tal, und dann bist du wieder auf der Höhe. Aber du musst es durchleben, diese Engpässe, diese Schluchten. 2. Thessalonicher 3, Vers 1. Weiter, liebe Brüder, betet für uns. Guck mal, sogar der Paulus sagt, betet für uns. Dass das Wort des Herrn laufe und gepriesen werde bei euch und dass wir erlöst werden von falschen und bösen Menschen. Wir kommen mit diesen Dingen zusammen. Wir werden diesen Dingen nicht entgehen. Aber der Herr bewahrt uns, dass wir es überleben und das alles begreifen und das alles verstehen und stark werden. Und der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und die Geduld Jesu Christi. Das ist die wahre Anbetung. Der Herr richte eure Herzen auf. Der Herr stärke euch. Der Herr erhebe seine Hand über euch. Der Herr stellt sich hinter euch. Der Herr nimmt euch in den Arm. Der Herr. Aber der Herr ist treu. Der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Schreibt Paulus weiter in der Thessalonicher. Wir aber haben das Vertrauen zu euch in dem Herrn, dass ihr tut und tun werdet, was wir gebieten. Auch da wieder, bleibt am Wort. Bleibt am Wort. Bleibt am Wort. Und das ist, wie wir den wahren Jesus anbeten. Den echten Jesus. Den biblischen Jesus. Nicht irgendein Vater Morgana, was wir so gerne ausdenken und lieb hätten und uns lieb wäre. Du musst aufhören, als dich als Herrgottmacher dich betätigen. Jesus ist bereits offenbart. Und es gibt keine andere Offenbarung mehr, als die, die wir bereits haben durch Jesus Christus. Wer euch einen anderen Jesus verkündigt, also Leiden. Ich habe von einem Berliner Pastor, der auch Bücher geschrieben hat, dieser Berliner Pastor hat in einem seiner Bücher geschrieben, die Christen, damals in der Sowjetunion, die Christen der Sowjetunion sind selber schuld, dass sie leiden. Sie wollen ja leiden, die orthodoxen Christen, die und so weiter, die russische Seele, die will leiden. Die sind selber schuld, sie wollen leiden. Also ich suche mir nicht nach meinem Leiden aus und die Christen dort drüben auch nicht. Aber sie müssen durch diese Schule durch. Denen wird es nicht erspart werden. Weißt du, und dann hat man falschen Jesus. Ja, weißt du, wer an Jesus glaubt, der leidet nicht mehr. Der kämpft nicht mehr. Der macht das und das. Nein, wir haben alles noch, wir sind noch in Fleisch und Blut. Aber wir haben die Offenbarung, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen. Lass uns aufstehen. Christus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Wir vertrauen ihm. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich Menschen offenbarst als der Lebendige. Herr, und wir suchen nicht die toten Götzen, wir suchen nicht einen toten Jesus, wir suchen einen lebendigen Jesus, dem alle Gewalt ist gegeben im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Herr, und du tust, wenn du willst. Du lässt dich nicht manipulieren. Du lässt dich nicht zwingen. Du lässt dich auch nicht irgendwie nötigen. Herr, du kommst, wann du kommen willst und du gehst, wann du gehen willst. Herr, du tust dein Werk und du kommst zur rechten Zeit, wenn der Vater dir sagt, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde, jetzt kommt der Augenblick, wo mein Sohn sich offenbaren soll. Herr Jesus, und wir wollen auf dich warten und auf dein Reich, dass dein Reich kommt und sich dein Reich offenbart in unserer Mitte. Jesus, schenke uns klare, sehende Augen. Satan versucht, unsere Augen zu halten, aber die Augen wurden den Emmausbrüdern geöffnet, als du mit ihnen das Brot gebrochen hast. Während er das Brot brach, wurden ihre Augen geöffnet. Es ist Jesus, der echte Jesus. Der andere Jesus, der lief nur neben ihnen her. Die haben nicht begriffen, dass es der Herr war, derselbe Herr, bis ihre Augen geöffnet wurden. Heiland, öffne uns die Augen, dass wir Jesus erkennen möchten. Und dann gehen wir ganz anders nach Hause, dann leben wir ganz anders, dann predigen wir anders, dann beten wir anders, dann singen wir anders, dann sind wir ganz andere Menschen, wenn uns die Augen geöffnet werden, wenn wir den wahren Jesus erkennen. Es war der Herr. Halleluja, es war der Herr. Amen.